Und das ist ja auch das. Ich finde nicht mal, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich erst ab Kinderwunsch auseinandersetzen soll. Ja. Das ist ja ein Thema, da geht es um Frauengesundheit. Das heißt, das betrifft ja alle.
Milla, ich brauche ein Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready.
Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Spielplatzdate. Hallo Sanji.
Hallo Milla.
Und heute haben wir einen wirklich sehr, sehr besonderen Gast. Also alle unsere Gäste sind sehr besonders, aber vor dieser Folge haben wir ein bisschen an Respekt.
Genau, ja. Deshalb möchte ich auch gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Heute wird es um Stillgeburten, Fehlgeburten, ja, Totgeburten gehen. Und ja, wer da nicht mithören kann, soll lieber gleich
abschalten.
Genau.
Abschalten und diese Folge überspringen. Und wir haben heute einen besonderen Gast da, die liebe Christina. Hallo Christina.
Hallo.
Und ich würde sagen, du stellst dich gleich mal vor. Und ja.
Ja, gern. Hallo, mein Name ist Christina Piller. Ich bin Hebamme und habe jetzt seit Neuestem auch einen Podcast, Womanhood. Da geht es um viele frauengesundheitliche Themen. Und als Hebamme betreue ich auch Frauen unter der Geburt mit toten Kindern, mit kleinen toten Kindern, eben Aborte, Fehlgeburten und auch großen toten Kindern, Totgeburten. Und über das Thema werden wir heute reden.
Genau. Und es ist ein Thema, vor dem die Milla und ich, beziehungsweise denke ich mal generell jeder, sehr viel Respekt hat und ja einfach auch Angst hat, das Thema anzusprechen oder halt eben was Falsches zu sagen. Und ja, deshalb finde ich das auch super, dass die Christina heute da ist und ja uns ein bisschen drüber aufklärt, ein bisschen einfach ja Informatives mitgibt und ja.
Eine richtige Aufklärungsfolge. Und
genau.
Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen. Also ich habe mit der Christina vorher Telefonat gehabt und ich habe mir irrsinnig schwer getan, weil ich nicht einmal gewusst habe, was sage ich jetzt am besten. Mhm. Mein erster Gedanke war so, okay, ich darf nichts Falsches sagen. Ich darf nichts Falsches sagen, nicht, dass das komisch rumkommt, dass du vielleicht denkst, okay, die hat keine Ahnung. Also das war gleich so meine erste Angst, aber du hast mich da ja ein bisschen gerettet dann gleich.
Ja, weil ich finde, natürlich ist das sehr tabubehaftet, das Thema. Und genau das ist das, was ich wegbringen will. Ich will dieses Tabu wegbringen, weil ganz vielen Frauen passiert das, ganz vielen Familien passiert das, dass sie eine glücklose Schwangerschaft haben, das eben nicht Happy End mit man geht nach Hause mit einem gesunden Kind. Und wenn wir quasi nicht darüber reden und nicht den Frauen das Gefühl geben, in der Gesellschaft offen darüber sprechen zu können, dann haben auch die Kinder keinen Platz in der Gesellschaft. Und das sind aber Kinder gewesen. Und jeder von uns redet ja von seinen, ihren Kindern. Mhm. Und die haben einen Platz in der Familie. Und deswegen finde ich das einfach ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass da ein Kind gegeben hat, das jetzt momentan nicht da ist und auch nie da war oder nicht mit nach Hause gekommen ist, aber das auf die Welt gekommen ist. Und das sind eben die Sternenkinder.
Ja. Wir haben schon gesagt, wir müssen uns halt voll zusammenreißen.
Ja, voll. Es ist halt auch so, dass eigentlich ja so viel Leid passiert. Ich habe mal den Artikel von dir durchgelesen, den du mir geschickt hast. Den werden wir euch auch verlinken. Und es passiert halt einfach so oft. Aber man kriegt es ja im Umfeld gar nicht so mit.
Warum kriegt man es nicht mit?
Weil alle stillschweigen,
genau,
oder?
Genau, weil keiner drüber redet. Und zum Beispiel, ich habe eine gute Freundin, der ist das passiert, die hat eben nach dem ersten Kind eine Schwangerschaft gehabt, die nicht glücklich zu Ende gegangen ist, in der 11., 12. Woche. Und sie hat das Gefühl gehabt, sie kann mit mir drüber reden. Mhm. Freut mich natürlich extrem. Und wir haben drüber gesprochen und sie hat aber nie mit ihren anderen Freundinnen, Cousinen drüber geredet. Und dann nach ein paar Wochen sind wir mehrere Frauen an einem Tisch gesessen und sie hat gesagt, ja, und übrigens, ich war jetzt in den letzten paar Wochen nicht so präsent im Freundeskreis, weil wir haben eben eine Schwangerschaft. Ich finde das Wort verlieren so komisch. Ich verliere nicht das Kind irgendwo. Also eine Schwangerschaft, die nicht glücklich geendet ist, gehabt. Und deswegen haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Und zwei Freundinnen von ihr, also ich habe da nicht so viele Frauen gekannt, zwei Freundinnen von ihr haben dann gesagt, ja, mir ist das auch schon passiert. Mhm. Aber die haben das nicht gegenseitig voneinander gewusst. Die haben da nie drüber geredet. Und mit wem rede ich denn drüber, wenn mir solche Sachen passieren? Mhm. Mit meinen Freundinnen. Ich muss ja mich irgendwie austauschen.
Eben, weil das ja sicher auch hilft. Also
gerade, also wenn man es gemeinsam... Also vielen hilft es, manchen hilft es nicht. Und da denke ich mal, natürlich hat nicht jede Frau die Pflicht, da jetzt eine große Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft zu leisten. Überhaupt nicht.
Ja.
Aber ich finde, wenn wir als Gesellschaft oder vor allem auch als Frauen, ich muss ja nicht mit Männern oder weiß nicht, mit wem drüber reden, mit dem ich keinen Kontakt sonst habe oder keine gute Gesprächsbasis sonst habe. Aber wenn wir Frauen uns das nicht gegenseitig sagen und erzählen und aufklären, ich meine, in Österreich gibt es circa 85.000 Geburten im Jahr und geschätzt 20% sind davon Fehlgeburten.
Ja.
Das ist extrem viel. Jeder von uns hat Statistik gehabt, jeder von uns kann sich ausrechnen, wie viel das ist. Und da gibt es aber noch eine riesige Dunkelziffer, die dahinter steht, weil manche Frauen haben einfach mal eine stärkere Blutung und wissen gar nicht, dass sie 3-4 Wochen schwanger gewesen wären. Ja.
Ja.
Das heißt, darüber zu reden ist, finde ich,
ich glaube, das Wichtigste. Dass das Thema vielleicht bei manchen Frauen auch sehr viel mit Scham behaftet ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dass viele sagen, okay, so auf die Art, nicht, ich habe es nicht geschafft, aber ja, ich will einfach gar nicht darüber sprechen.
Ja, dass sie sich einfach auch vielleicht schuldig fühlen und so denken, vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gemacht und deshalb ist das passiert. Mhm. Aber...
Und da muss ich gleich mal einhaken und sagen, es ist niemals, niemals die Schuld von der Frau. Egal, was sie gemacht hat, niemals ist es die Schuld. Weil wir wissen nicht, in den meisten Fällen wissen wir nicht, warum das passiert ist. Ja? Es kann hormonelle Gründe haben. Es kann eine Infektion gewesen sein. Mhm. Es kann mit der Gerinnung zu tun haben.
Eben, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das jeder weiß, dass das einfach nicht... die Schuld von einem selber ist, weil man macht ja, wie soll ich sagen, man versucht ja immer das Beste und in so vielen Fällen passiert es halt auch schon so bald, dass man es eben gar nicht gemerkt hat. Mhm. Das habe ich auch schon bei einer Bekannten eben auch gehabt, dass, ja, da ist einfach, sie hat erst im Nachhinein dann herausgefunden bei einer Hormontherapie, dass sie schon zweimal schwanger war und sie hat es einfach nicht mitgekriegt. Und das ist halt dann auch wieder, das kriegst du dann erst dann, weiß nicht, einen Monat später oder weiß nicht, wie lange später man das dann nur herausfinden kann. Und
was ich mich oft frage, wenn man das Baby so bald am Anfang verliert, ob man da schon so eine Bindung aufgebaut hat, ob die Frauen das zum Beispiel, wie soll ich sagen, besser und schneller unter Anführungszeichen verkraften, wie wenn es jetzt später passiert. Also das frage ich mich oft.
Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, das ist so individuell. Mhm. Also und da würde ich mir als Hebamme, die meines Wissens nach noch nicht schwanger war, noch keine Kinder hat, niemals ein Urteil erlauben, weil egal, ob das die 6. Woche war und das ist das absolute Wunschkind nach 3 IVF und keine Ahnung was, oder die 12. Woche oder 15. Woche, es ist vollkommen egal. Die Frauen, die eine glücklose Schwangerschaft haben, wurscht welche Woche, haben so viel Verarbeitung vor sich und so einen Trauerprozess vor sich. Und da kann man, glaube ich, nicht sagen, ob es einfacher oder leichter oder schwerer ist. Das ist so individuell von Frau zu Frau oder Familie zu Familie. Natürlich sind die Männer da auch mit einbezogen in dem ganzen Prozess.
Was ich auch ganz interessant finden würde, wenn wir mal kurz zur Begriffserklärung machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Genau.
Dass wir uns auskennen.
Genau, wie das, also bis zu welcher Woche, weil ich halt ein bisschen weiß, eben mit der Curettage.
Genau, also die Frauen, die Frauen, die bis zur 12. Woche quasi, wo man draufkommt, dass kein Herzschlag ist oder dass sich die Schwangerschaft nicht fortgesetzt hat, erfolgreich, da wird meistens eine Curettage gemacht und die kommen dann nicht zum Beispiel in den Kreißsaal und haben eine Hebammenbetreuung, sondern das wird meistens sogar ambulant gemacht und genau, die gehen dann wieder nach Hause, sind aber natürlich in Betreuung bei niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten. Und ab der 12. Woche kommen die Frauen dann in den Kreißsaal und werden medikamentös eingeleitet, wenn die Schwangerschaft eben nicht mehr erfolgreich fortgesetzt werden kann, weil zum Beispiel kein Herzschlag oder eine medizinische Indikation dahinter steht, werden sie medikamentös eingeleitet. Und die Frauen sind dann im Kreißsaal und bekommen eben auch Schmerztherapie. Und die Kinder bis 500 Gramm, das nennt man eben Fehlgeburt, und ohne Lebenszeichen. Die werden zum Beispiel auch nicht im Geburtenbuch dokumentiert, sondern dann ab 500 Gramm oder unter 500 Gramm und mit Lebenszeichen, die werden dann im Geburtenbuch dokumentiert. Und eben auch bei einer Totgeburt hat man Recht auf Mutterschutz, das ist auch ein großer Unterschied.
Ja.
Und davor eben nicht.
Okay, ja, das heißt, wenn man ambulant behandelt wird, ist halt dann auch, man geht hin und die Curettage wird gemacht und man geht halt dann, ja, weiß
nicht. Ein paar Stunden später nach Hause, ja,
genau. Nach Hause und dann halt wieder arbeiten, ganz normal.
Genau, man kann in Krankenstand gehen natürlich. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man sich eben, es ist schon so, dass sein kann, dass der Körper sich noch erholen muss und natürlich was verarbeitet werden muss, egal ob jetzt körperlich oder mental. Das heißt, da hätte man die Möglichkeit, in Krankenstand zu gehen, aber eben nicht in Mutterschutz.
Okay.
Und wie betreust du jetzt die Eltern, beziehungsweise jetzt kommt der Familie in den Kreißsaal, beziehungsweise Mutter in den Kreißsaal. Wie gehst du mit dem um? Wie bereitest du dir auf das vor? Wie kommunizierst du im Endeffekt mit der werdenden Mama? Wie machst du da? Oder?
Also am Anfang, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang in meiner Zeit als Hebamme im Kreißsaal habe ich extrem Respekt davor gehabt, eine Frau mit einem toten Kind zu betreuen, weil ich eben immer diese Gedanken im Kopf gehabt habe, was sage ich, was sage ich nicht, was mache ich nicht, was ist angebracht, wie tue ich am besten. Und eigentlich innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube so einem halben Jahr, hat sich dann für mich herauskristallisiert, dass ich diese Frauen sehr gut und gern betreue. Also ich habe da jetzt nicht mehr eine so große Hemmung davor, weil ich einfach das Gefühl habe, dass diese Frauen so dankbar sind für alles. Und wenn die in den Kreißsaal kommen und noch nicht stark beschmerzt sind zum Beispiel und ich noch das Gefühl habe, ich kann jetzt noch mit ihr drüber reden, dann bespreche ich auch alles mit ihr. Ich bespreche, was das weitere Vorgehen wäre, was der Plan ist, was das Ziel ist, was für Möglichkeiten der Schmerztherapie sie hat. Und ich bespreche natürlich auch urviel, was sie sich wünscht, wie sie sich das vorstellt, welche Ansprüche sie an mich auch hat und meine Hebammenbetreuung. Will sie, dass ich, weil ich moderiere mich immer selber. Wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel eine vaginale Untersuchung, dann moderiere ich mich. Ich ziehe mir jetzt sterile Handschuhe an, ich habe ein bisschen Gel auf den Fingern, ich setze mich neben dich. Und genauso mache ich das bei jeder anderen Tätigkeit. Und manche Frauen sagen, sie finden das gut, dass sie mich hören, dass ich alles ankündige, alles, was ich mache, vorher auch beschreibe und sage. Und manche sagen, nein, du brauchst gar nicht so viel sagen. Und genauso bespreche ich eben mit ihr, was meine Aufgaben sind und was ihre Möglichkeiten sind, auch dann nach der Geburt, wie die Geburt ausschauen wird und was man uns vom Baby erwarten kann. Ja? Wenn das zum Beispiel eine 15. Woche ist, dann sind die, weiß ich nicht, so 10, 12 Zentimeter lang.
Okay.
Und die Haut ist ja noch nicht so wie bei uns. Die ist ganz dünn und durchsichtig und das schaut sehr rot aus, weil man darunter alle Gefäße sieht.
Okay.
Und die Kinder sind so ein bisschen von der Farbe wie die Lippen.
Okay. Okay.
Viel, viel roter. Und ich glaube, dass viele Eltern und viele Mamas sich das Kind ganz nicht ansehnlich, sage ich jetzt mal, vorstellen. Und dann versuche ich mal davor schon ein bisschen zu schauen, wie die Mama darauf eingestellt ist, ob sie gern das Kind sehen mag.
Ja.
Oder ob manche haben zum Beispiel auch ein Gewand mit. Wir haben zum Beispiel vom Verein Regenbogen ganz viel Gewand und so kleine Schlafsäcke, wo man die Kinder reinlegen kann. Und genau, die meisten Mamas sagen dann eh, dass sie es gerne sehen wollen. Und das ist auch sehr sinnvoll. Das heißt, auch die Mamas, die es nicht sehen wollen, versuchen mal in diese Richtung zu leiten, dass sie es dann sehen wollen. Natürlich, wenn sie strikt sagt, nein, sie möchte das Kind nicht sehen, dann nicht. Aber es ist natürlich für den Verarbeitungsprozess danach auch sehr wichtig, das Kind gesehen zu haben.
Okay.
Aber in beiden Fällen machen wir dann zum Beispiel nach der Geburt auch Fotos. Die muss sie sich dann nicht mitnehmen, sondern die sind dann einfach in ihrer Akte bei uns an der Klinik. Und die kann sie sich dann aber auch jederzeit, wenn sie nach 1, 2, 3 Jahren die Fotos haben will, abholen. Und das Kind bekommt genauso eine Karte, wo, wenn möglich, Fußabdrücke und Handabdrücke gemacht werden, ja. Fotos drin sind, die das, also das Gewicht und die Länge drin stehen, wer das betreuende medizinische Personal war. Also genauso Karten, wie man es nach Geburten von lebenden Kindern auch kennt. Und wir haben zum Beispiel an der Klinik auch die Möglichkeit, dass wir eine Kerze anzünden, dass wir eine Nottaufe machen, dass wir eine Segnung machen, dass, wenn die Frau zum Beispiel das möchte, von der Seelsorge wer kommt.
Ja.
Oder natürlich betreuen wir diese Frauen immer in großen interdisziplinären Teams. Ja? Das sind nicht nur wir als Hebammen dabei, obwohl wir natürlich die meiste Zeit durchgehend bei der Frau sind,
ja.
sondern das sind Geburtshelfer, Gynäkologen, Psychologinnen, eventuell Seelsorger, falls sich die Frauen das wünschen, medizinisches Personal, wie zum Beispiel Pflegepersonal, die auch extra dafür geschult sind. An manchen Kliniken gibt es Stationen, wo eben nur Frauen sind, die eine glücklose Schwangerschaft haben, dass die nicht im gleichen Zimmer oder im Nebenzimmer sind von Frauen, die kleine schreiende Babys haben. Genauso versuchen wir, die Geburten, die stillen Geburten in einem Kreißsaal zu machen, der nicht neben einer Geburt ist, wo man dann das Kind schreien hört nach der Geburt.
Ja, das ist ja dann auch wieder sehr
traumatisierend. Ich glaube, das sind alles kleine Trigger, genau.
Ja. Und gerade in so einem Moment, wenn du dann den anderen hörst, ist halt natürlich, glaube ich, nur mal, das haut dann nur mal rein, weil, ja.
Und wenn jetzt eine Mama sagt, okay, ich will das Baby nicht sehen, also du akzeptierst das dann oder, wie soll ich sagen, gibt es dann vielleicht nicht einen Tipp, aber von wegen, keine Ahnung, für die Verarbeitung, was natürlich schon...
Wenn sie ganz sicher ist, dass sie es nicht sehen möchte. Also ich würde zum Beispiel eine positive Gesprächsführung versuchen und zu sagen, was sie sich quasi vorstellt oder wir können uns gemeinsam das Baby anschauen oder die Babys sind in diesen gehäkelten kleinen Schlafsäckchen drinnen und wir schauen uns nur die Hand oder den Fuß an.
Ja.
Und dann sehen sie mal das, wie zum Beispiel die Haut ist. Also wir schauen uns, ich lasse die Frau nie alleine mit dem Kind zuallererst. Wir schauen uns mal ganz langsam, zeige ich ihnen das Baby und sie backen es dann zum Beispiel auch meistens selber aus und schauen sich es an und wir besprechen, was man alles sieht. Man sieht ja gut die kleinen Finger, Nägel eventuell.
Ich tue mir so schwer. Ich habe das Gefühl, dass ich bei jeder Frage, die ich stellen möchte, irgendwie nicht die passenden Worte finde. Weißt du? Wie wenn ich so richtig stotter, weil ich mir so denke.
Aber ich glaube, so geht es ganz vielen, die das Thema nicht alltäglich, weil man bespricht das ja nicht einfach so alltäglich.
Eben. Also es ist, glaube ich, auch schwer, dass wenn das jemand eben gehabt hat, dass er überhaupt mal sie wem öffnet, weil es halt eben selten angesprochen wird und
ich habe das Gefühl, meine Fragen sind
so
einfach...
genau drüber redest, ist dann auch wieder...
Und ich habe immer das Gefühl, meine Fragen sind richtig dumm, aber ich weiß halt nicht, was du meinst, zum Beispiel, ich habe mich gerade gefragt, ich meine, wenn sie medikamentös eingeleitet wird, hat sie genauso stark gewehen?
Genau.
Also welche Schmerzbehandlungen gibt es da?
Ja, genau, das. Also Wehen sind ja auch, also wahrscheinlich, wenn du hast ja schon geboren, dann weißt du wahrscheinlich die Wehen am Anfang, wo du schon gedacht hast, puh, die sind hart, sind am Ende nicht so arg vorkommen. Ja?
Ja.
Aber natürlich, wenn ich jetzt ein reifes Kind auf die Welt bringe, das Hausnummer 49 cm groß ist und 2900 Gramm wiegt, dann brauche ich natürlich eine andere Muttermundsöffnung, als wenn ein 12 bis, weiß ich nicht wie viel Zentimeter, je nach Woche, Kind auf die Welt kommt. Das heißt, da geht es auch nicht, dass wir auf 10 cm kommen. Ja? Es ist prinzipiell wurscht, wie viel Zentimeter der Muttermund eröffnet ist. Es geht nur darum, dass das Kind durchpasst. Und genau, also es gibt ja auch Frauen, die größere tote Kinder auf die Welt bringen und da, die können natürlich auch eine PDA, also einen Kreuzstich haben. Die können genauso Lachgas haben.
Ja.
Also es gibt von der Schmerzmedikation alles genauso wie an deiner Geburt mit einem lebenden Kind auch.
Ja, weil es im Endeffekt ja trotzdem nichts anderes ist.
Nein.
Außer, dass halt, wenn es dann eben kleiner sind.
Genau.
Ja.
Und es gibt eben keine dummen Fragen, aber genauso finde ich es halt, ich finde es so wichtig, über das Thema zu sprechen. Mhm. Wie kann es sein, dass ich in ein Gymnasium gegangen bin, als Frau und gelernt habe, Frösche zu sezieren und aber nicht erfahren habe durch Aufklärung oder Biologie oder keine Ahnung was, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viele Fehlgeburten habe wie Lebendgeburten, ziemlich hoch ist.
Ja.
Wie kann das sein?
Und das Wissen auch, also ich merke das auch im Freundeskreis bei Freundinnen, die noch keine Kinder haben und sich einfach mit dem Thema noch gar nicht so auseinandersetzen, wie ich wahrscheinlich auch davor jetzt, wo ich keine Kinder geplant gehabt habe, auch nicht, dass die auch gar nicht wissen, wie oft es passiert. Es denkt sich halt jeder, ja, ich werde jetzt schwanger und dann kriege ich mein Kind. Also so diese ideale Vorstellung von Geburt, Schwangerschaft vergeht voll super und man hat nichts. Und dann kommt das Kind gesund zur Welt und das ist aber halt, das ist einfach gar nicht so. Und das merke ich auch bei Freundinnen, die eben auch schon Kinder verloren haben, dass die dann gesagt haben, hey, ich habe das nicht gewusst, dass das so oft passiert. Und auch wenn sie es im Krankenhaus auch mitkriegen, dass es halt einfach so viele Frauen gibt, dann sind halt alle immer schockiert. Und das finde ich halt auch so arg, eben weil man das gar nicht, wir kriegen das nirgendwo beibracht.
Und das ist ja auch das. Ich finde nicht mal, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich erst ab Kinderwunsch auseinandersetzen soll. Das ist ja ein Thema, da geht es um Frauengesundheit. Das heißt, das betrifft ja alle. Ja. Und wenn ich das vielleicht schon viel früher mitkriegen würde oder wenn ich darüber informiert wäre, so wie wir eine Sexualaufklärung haben im besten Fall, wobei das ist eh immer sehr gering von der Zeit und von der Muße oder abhängig von Lehrerinnen, dann gehe ich auch mit einer ganz anderen Einstellung in die Schwangerschaft.
Ja.
Dann gehe ich mit der Einstellung rein, okay, es kann auch sein oder die Wahrscheinlichkeit ist gegeben und nicht sehr gering, dass die Schwangerschaft nicht in der 40. Woche happy peppy mit mir, meinem Mann und meinem Kind ausgeht.
Ja.
Und ich glaube, allein das Wissen und die mentale Vorbereitung, dass das eine Möglichkeit sein könnte, hilft mir doch schon. Oder ich bin halt so ein Mensch.
Ja.
Ich finde, Wissen ist Macht und Vorbereitung ist key.
Ja. Ja, eben. Und wenn man das gerade früher, wie du sagst, in der Schule schon mal einfach nur mal gehört hat, man muss sich ja jetzt eh nicht, wie soll ich sagen,
intensiv durcharbeiten, eben, ja.
Bleibt wahrscheinlich auch nicht die Zeit in der Schule oder wie auch immer, aber dass man es einfach auch weiß, weil viel Wissen ist halt einfach nicht
da. Ich war super blauäugig.
Ja.
Dass da immer schwanger passt, kriege ein Kind, gut ist. Also das war für mich so, ich habe mir dann nicht mal annähernd irgendeinen Gedanken darüber gemacht, dass da was schief gehen könnte.
Und das Ding ist halt, jedes Kind ist ein Wunder.
Ja.
Aber halt, das ist wirklich ein Wunder.
Ja.
Und dass man das realisiert und dass das nicht selbstverständlich ist, dass man so und auch so frei voll, also frei von jeglicher Art von Angst oder Voreingenommenheit. Das ist ja auch was Schönes, ja. Beneide ich vielleicht auch Frauen drum, die das so locker flockig sein können in der ersten Schwangerschaft. Aber ich glaube einfach trotzdem, dass sollte es dann mal passieren, dann hätte es mir geholfen, wenn ich das schon wüsste.
Und vor allem für Frauen, die vielleicht schon eine stille Geburt gehabt haben. Ich glaube, für die ist natürlich dann eine zweite Schwangerschaft noch viel intensiver. Mhm. Die sind natürlich noch viel ängstlicher wahrscheinlich. Mhm. Was mich noch interessiert ist, jetzt kommt eine Frau in den Kreißsaal und das Kind war bis zu dem Zeitpunkt gesund. Und dann auf einmal gibt es Komplikationen und dann, ich meine, kommt sowas auch vor? Oder beziehungsweise hast du sowas schon erlebt, dass dann im Endeffekt das Baby doch nicht lebend auf die Welt kommt?
Dass ein reifes Kind unter der Geburt stirbt?
Ja. Okay, das ist eher, also die Frauen, die was im Endeffekt zu einer stillen Geburt...
Also natürlich, das gibt es schon, ja, aber, oder das kann natürlich sein, aber...
Das heißt, die was zu dir in den Kreißsaal kommen... Da ist das Kind einfach schon vorher gestorben. Beziehungsweise...
Genau, also es kann schon sein, dass eine Frau zum Beispiel mit einem reifen Kind zu einer ganz normalen Kontrolle kommt und es sind keine Herztöne zu finden. Also rund um die weiß ich nicht, 38, 39.
Mhm.
Das gibt's schon und das habe ich auch schon mitbekommen. Tiefrauen, das ist natürlich ein ultimativer Schock, weil er davor schon 38 Wochen lang alles gut gepasst hat, sich das Kind gut entwickelt hat. Die werden dann meistens noch, wenn sie das auch wollen, nochmal entlassen. Also gehen nochmal nach Hause und kommen dann in den nächsten Tagen, ein, zwei Tagen, und werden dann eingeleitet. Dass sie eben auch ein bisschen eine Zeit haben, ja, verarbeiten, weiß ich nicht, ob man, sagen wir mal, den Prozess zu beginnen,
ja,
den Loslassprozess zu beginnen.
Und ich würde auch noch wissen, gibt es in solche Fälle auch Kaiserschnitte oder bringt die Frau dann immer das Kind, naja, natürlich auf die Welt?
Doch, natürlich, vaginal, ja, genau.
Vaginal, genau.
Also es gibt ja meiner Meinung nach in der Geburtshilfe kein Ja oder Nein. Mhm. Jeder, der Ja oder Nein sagt, lügt, ja, in meinen Augen, weil es kommt immer auf die Situation drauf an. Es gibt bei sehr großen, nicht lebenden Kindern, wo die Mama vielleicht schon mehrere Uterusvoroperationen hatte oder sich das partout wünscht oder vielleicht auch schon mehrere Kaiserschnitte davor hatte oder einen Kaiserschnitt davor hatte, die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu machen, oder bei absoluter geburtsunmöglicher Lage des Kindes, wenn das halt schon ein reifes Kind ist oder recht reifes Kind, gäbe es diese Möglichkeit. Aber in der 15., 16. Woche bei diesen Aborten oder Fehlgeburten, kleinen toten Kindern, da macht man keinen Kaiserschnitt, weil ein Kaiserschnitt hat ja auch eine riesige, wie soll ich sagen, Möglichkeit an Komplikationen dann für die nächsten Schwangerschaften. Auch natürlich, ja, wenn die Frauen in dem Moment das nicht hören wollen, dass es eventuell eine nächste Schwangerschaft geben könnte,
ja,
den Uterus aufzuschneiden für so ein kleines Kind, das ist dann die Narbe am Uterus, die kann sehr, könnte ein Risiko sein in den nächsten Schwangerschaften. Mhm. Narbengewebe ist ja niemals so flexibel wie normales Uteringewebe zum Beispiel jetzt, ja. Und Wehen auf einem vernarbten Uterus, wir könnten anders wirken als auf einem nicht operierten Vorhof.
Okay. Okay.
Das heißt, fast alle Mamas bekommen die toten Kinder vaginal, genau.
Okay, ja.
Und da gibt es eben auch Studien, dass das für den Verarbeitungsprozess auch besser ist.
Das denke man eben gar.
Ja.
Dass man das, glaube ich, zu 100% durchlebt hat, dass man sie vielleicht in der Situation auch irgendwie verabschieden kann, dass man sagt, okay, man bringt dieses Kind jetzt auf die Welt, dass das nochmal so, ja, nicht ein Ende, aber dass man wirklich nochmal loslassen kann durch das. Und ich glaube, wenn man es dann wahrscheinlich sieht, also ich meine, ich will nicht einmal daran denken, aber ja, dass man das, wie gehst du dann mit den Frauen um? Also wahrscheinlich gibt es Infomaterial von wegen, wo sie es informieren können.
Oder wie sie es verarbeiten, ja, können.
Genau, es gibt, ja, ganz viele Möglichkeiten der Unterstützung, Selbsthilfegruppen. Es gibt zum Beispiel den Verein Regenbogen, der schon sehr groß ist und wo viele Mitglieder sind und die zum Beispiel auch sehr aktiv sind. Wir bekommen so viel Gewand für die unterschiedlichen Wochen an toten Kindern, wirklich für ganz viele unterschiedliche Größen. Wir bekommen Schlüsselanhänger, die wir den Müttern und Vätern mitgeben können. Decken, Kerzen. Also ich versuche den Frauen so viel Information wie möglich zu geben, aber ohne das jetzt überladen zu machen, weil sie kommen ja dann auch nochmal auf eine Station, wo die Krankenschwestern bzw. das Pflegepersonal auch nochmal drauf geschult ist. Das heißt, im Kreißsaal dann noch immer so viel Information drauf zu, ja, geben, ist vielleicht manchmal zu viel. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall viel Infomaterial mit und alles Weitere machen dann die Kolleginnen,
ja,
die sich auch super auskennen und geschult sind diesbezüglich. Genau. Also ich versuche mit den Frauen immer Schritt für Schritt. Also ich bin sehr sensibel, empathisch, meistens. Also ich habe eine sehr laute Stimme und bin sehr präsent, aber in dem Zimmer, sobald ich da reingehe, bin ich leise und zurückhaltend und versuche die Frauen aber trotzdem auch mental auf der einen Seite auf die Geburt darauf vorzubereiten, aber auch irgendwie mental zu halten und da durchzuführen.
Ja.
Und ja, ich finde, in den meisten Fällen gelingt es mir, glaube ich, sehr gut. Also das ist das Feedback, was ich von den Frauen bekomme, dass sie, obwohl die Situation so schrecklich ist, dass sie sich bedanken für die Betreuung und dass ihnen die paar Kleinigkeiten, die ich habe machen können, ihnen geholfen haben.
Ja.
Und genau, also wir reden im Team natürlich auch sehr viel drüber, weil es für uns, für die Psychohygiene auch urwichtig ist. Weil wenn wir,
ich wollte nämlich gerade fragen, wie es dir eben dabei dann auch geht und wie du mit dem Ganzen dann auch für dich selber umgehst.
Also es gibt Frauen und Paare, zu denen hat man einfach von Anfang an eine urgute Connection. Und da merkt man halt auch gleich, dass man irgendwie auf einem Level ist. Und dann, glaube ich, ist man emotional noch mehr involviert. Und da gibt es auch Geburten, egal ob das Geburten von lebenden Kindern ist oder von toten Kindern, wo ich wirklich vor Emotion auch mit denen fühl und wein und dann wirklich dort stehe mit den sterilen Handschuhen und mit der Maske und mir rinnen einfach die Tränen runter, aber ich kann mir ja jetzt nicht irgendwas abwischen, weil ich ja die Handschuhe anhabe. Und dann gibt's Paare, die ich natürlich genauso gut betreue wie alle anderen auch, aber wo ich nicht so krass emotional involviert bin, habe ich das Gefühl, oder wo ich vielleicht gerade mein Level schon überschritten habe mit der letzten Geburt, wo ich mich ein bisschen besser distanzieren kann oder für mich selber besser abschalten kann auch vielleicht. Und genau.
Ich hab gleich zu meiner Hebamme damals voll die gute Verbindung gespürt. Also ja. Das war, und sie hat so ganz zarte Hände gehabt und immer wenn so eine Wehe gekommen ist, habe ich sie gefragt, ob sie schnell herkommen kann, ich brauche ihre Hand. Und der Gernot hat gesagt, also mein Mann, ich gebe da meine Hand. Und ich habe gesagt, nein, die ist nicht so zart, weißt du. Ich wollte so ein ganz zartes Handel haben. Und ich weiß nicht, ich habe in dem Moment einfach gefühlt, dass die Hebamme mir so viel mehr Kraft geben kann. Und es war so, es war ganz eine
Verbindung.
Ja, gehabt, ja, das war, und auch wie ich atmen soll. Darum, ich habe das ja schon mal gesagt, dass dieses unser Dauerschmäh ist, weil sie hat immer gesagt, mach das. Also ich habe gleich so eine gute Verbindung zu meiner
so
Hebamme
ist es
gehabt.
Ja, auch im besten Fall.
Also das war.
Weil an das erinnert man sich immer. Ich erinnere mich auch an ein paar Frauen oder manchmal sieht man sich dann wieder an der Klinik, weil sie mit dem zweiten Kind da sind oder ich betreue sie dann noch nach oder einmal habe ich eine auf der Straße getroffen, die gesagt hat, du warst ja meine Hebamme.
Ja.
Aber ich kann mich natürlich nicht an alle erinnern, aber ich glaube, wenn man, das ist halt was, was man als Hebamme oder medizinisches Personal im Hinterkopf immer haben muss, die können sich an mich erinnern, zu 100%. Ja. Egal, ob das jetzt eine Geburt ist von einem lebenden Kind oder von einem toten Kind. Und die werden sich wahrscheinlich nicht mein Gesicht merken und die werden sich vielleicht nicht meinen Namen merken und das ist auch vollkommen wurscht, aber die werden sich zu 100% merken, welches Gefühl ich ihnen vermittelt habe und wie sie sich gefühlt haben während der Geburt.
Ja.
Und das ist das, wo man wirklich überlegen oder versuchen sollte, das zu leben.
Ja.
Weil man kann was Falsches sagen.
Hm.
Und da gibt es ein paar Sätze, die man nicht sagen sollte. Und manche sind da vielleicht ein bisschen unsensibler und dann ist einfach vielleicht ein medizinischer Beruf nicht ihrer.
Ja, weil es gibt trotzdem auch viele Frauen, die halt einfach eine schlimme Erfahrung mit einer Hebamme gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Die halt gesagt haben, die hat überhaupt kein Gefühl dafür gehabt und hat mich nur, weiß nicht, hat mir eben Sachen gesagt, die in der Situation einfach nicht hören wollte.
Auf jeden Fall. Und das ist genau das, wo ich mir denke, die werden sich das immer merken.
Ja,
das stimmt. Das stimmt. Die eine Krankenschwester, was zu mir gesagt hat.
Wie willst du ein Kind auf die Welt bringen, wenn es da schon?
Ja. Weil sie sich beim ersten Mal, also sie wollte mir Blut abnehmen und beim ersten Mal hat es nicht funktioniert und beim zweiten Mal, also ich bin super empfindlich, was Nadeln betrifft und meine Geburt habe ich geschafft, aber was Nadeln betrifft, mir wird gleich schwarz vor Augen und dann hat sie zu mir gesagt, wie willst du ein Kind kriegen?
Also,
und ich habe mir so gedacht, okay, Okay. Also, ich bin mir dann richtig doof vorgekommen.
Nein, das ist einfach so eine unprofessionelle Aussage, das kann ich,
ja,
kann ich nicht mal ernst nehmen. Und, weil das ärgert mich einfach so viel, ja, sowas zu sagen. Und ich denke mir, ja, es gibt auch Frauen, die Angst haben vor Nadeln und die ein Kind kriegen. Mhm. Und es gibt auch Frauen, die Kinder kriegen und davor Angst haben, mhm, vielleicht. Aber
du suchst natürlich,
ich brauche das nicht, ja, dann auch noch so.
Ich habe die Schuld gleich bei mir gesucht. Also ich habe mir gedacht, okay, es ist fix meine Schuld, weil ich so ein Hosenscheißer bin. Das ist immer so, wenn wir vorher auch geredet haben, man sucht immer gleich die Schuld bei sich. Es ist meine Schuld, weil ich habe jetzt was falsch gemacht.
Frauen, habe ich das Gefühl, sowieso in jeder Situation, mhm, oder ich kann natürlich nur von mir reden, kannst du sicher sein, egal um was es geht, ich suche zuerst einmal, ob, mhm, ich da, ja, jetzt einen Fehler gemacht habe.
Und darum finde ich es auch so wichtig, dass du gleich am Anfang auch gesagt hast, dass das nie die Frau, also nie die Schuld von der Frau ist. Also dass das, ja, wirklich, dass man sie ja da ein bisschen abkapselt und sagt, okay.
Und es gibt natürlich auch genetische Gründe, mhm, dass sich das Kind nicht weiterentwickelt. Oder vielleicht diese Kombination der DNA, mhm, und der Genetik, das, ja, ist ja so, mhm, unvorstellbar, wie, was für ein Wunder das ist.
Also man kann natürlich jetzt auch gar nicht sagen, okay, es gibt jetzt diesen einen Hauptgrund, warum es eine stille Geburt ist. In den meisten Fällen wird man es wahrscheinlich gar nicht wissen, oder?
Es wird dann schon, also das Kind und die Plazenta werden untersucht. In den meisten Fällen bekomme ich das dann natürlich nicht mehr mit, mhm, ob da was rauskommen ist oder nicht. Es gibt Frauen, die zum Beispiel habituelle Aborte haben. Die haben mehrere hintereinander oder, okay, auch dazwischen wieder eine glückliche Schwangerschaft bzw. Geburt.
Mhm.
Und da kontrolliert man oder untersucht man dann nochmal spezieller, ob das zum Beispiel eine Gerinnungsstörung ist, ob das Schilddrüse, was auch immer. Also, mhm, da gibt es multifaktorielle Hintergründe hinter, mhm, den ganzen, ja, Anamnesen.
Darf ich auch noch was fragen wegen, gibt es eigentlich, was sind irgendwelche Anzeichen, dass man schon vorher merkt, okay, das ist eine Fehlgeburt oder das, ja, ich merke, weiß nicht, wahrscheinlich machen wir Blutungen, aber das muss ja auch nicht jedes Mal.
Muss nicht sein, ja, genau, ja.
Gibt es da irgendwas anderes?
Also zum Beispiel, oder? Natürlich eine Frau, die in der Schwangerschaft, Frühschwangerschaft war, noch immer blutet,
ja,
würde ich zum niedergelassenen Facharzt oder an die Klinik schicken. Selbst dann muss das nicht unbedingt heißen, mhm, dass es eine Fehlgeburt wird, aber das bedarf natürlich sofort einer Kontrolle. Und zum Beispiel Infektionen sind so ein Ding. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe in einer Schwangerschaft, da wird eh präventiv ein Abstrich gemacht, mhm, und geschaut, ob man eine Infektion hat oder, ja, ob es gerade was gibt, das behandelt gehört. Aber bei Infektionen, das kann natürlich auch immer ein Auslöser sein. Das kann ein großes Risiko für eine Schwangerschaft sein.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie es bei mir den Abstrich gemacht haben, wie wir in Salzburg waren?
Ja.
Da war ich erst in der ganz in der Anfangszeit, und da macht man ja am Anfang auch noch mal einen Abstrich. Und ich habe dann eine Blutung gehabt und war, und war komplett schockiert im ersten Moment, weil ich das überhaupt nicht zuordnen habe können. Und du hast mich dann recht beruhigt, weil du gesagt hast, dass das damals bei dir auch so war.
Ja.
Nach dem Abstrich, oder wie?
Genau.
Ja, nach dem Abstrich war das dann. Und, okay, deswegen war ich kurz einmal so, okay, was ist jetzt los, weil ich mich gar nicht auskenne. Ja.
Aber von der Menge ganz, ganz wenig.
Ganz, ja, wenig, ja. Okay. Ja. Aber du bist natürlich, ich habe das Gefühl, sobald du schwanger bist, bist du voll hypersens. Ja, also drum.
Ja. Nein, ich weiß nicht. Ja. Jetzt weiß ich, welche Situation du meinst, ja.
Und drum, da war ich, und an der zweiten Situation kann ich mich auch noch erinnern, da war ich wandern, das war in der Anfangszeit, und das war echt eine extrem anstrengende Wanderung, und da hat es mich so zwickt, also da hat es mich vor allem da herunten so, mhm, zwickt, und da habe ich dann kurz eine Pause gemacht und habe mal kurz gedacht, okay, vielleicht war das nicht gescheit, was der, vielleicht tue ich mir jetzt und dem, mein Baby kannst du nicht sagen, aber
der Schwangerschaft.
Ja.
Was? Aber das ist ja das, wenn man auf seinen Körper hört,
ja,
dann zeigt er einem ja sehr gut, was dann quasi zu viel, mhm, ist.
Ja.
Und wenn man so ein Zwicken hat oder Wehen oder, ja, irgendwas spürt, krampfig, dann würde ich immer gleich eine Pause machen oder schauen, ob sich das beruhigt, beziehungsweise dann eventuell, sollte es sich nicht beruhigen, anschauen lassen.
Also da habe ich sofort gewusst, okay, das war eindeutig zu viel.
Ja.
Und da habe ich dann auch, da habe ich dann voll, wie soll ich sagen, da war ich auch gleich wieder voll in Alarmbereitschaft, weil man dachte, okay, ich muss ja jetzt nicht übertreiben, weil ich muss trotzdem jetzt auf meinen Körper schauen, weil ich einfach ein Baby kriege.
Ja.
Und
dass man ja da einfach mehr auf den Körper horcht und ja. Und ich finde auch ganz wichtig, einfach dann wirklich, wenn es ist, sie untersuchen lassen, weil.
Ja, einmal zu viel vielleicht.
Ja.
Und wir sagen auch immer den Frauen an der Klinik, wenn sie dann sagen, na geh, jetzt bin ich ganz umsonst kommen, lieber herkommen, weil zum Beispiel dann in einer größeren Schwangerschaft dann die Kindsbewegungen, wenn die abnehmen und die Frauen kommen dann und sagen, ja, ich habe heute mein Kind den ganzen Tag nicht gespürt, ja, dann komm vorbei, bevor die dann zwei Nächte nicht schlafen kann. Ja,
ja, sicher.
Im besten Fall, wenn nichts ist, denke ich mal, ja, dann komm vorbei, es muss sowieso wer im Dienst sein. Im schlimmsten Fall musst du halt warten, weil im Kreißsaal so viel los ist, aber komm vorbei.
Wir machen aber besser CTG. Einmal mehr anschauen lassen. Wie.
Genau.
Und auch da wieder, man sollte im Endeffekt nicht sich denken, ma, jetzt bin ich vielleicht lästig oder es ist immer, man macht sich immer sofort Vorwürfe bei allem, was man tut, oder?
Ja.
Vielleicht war es meine Schuld, ma, vielleicht sollte ich doch nicht kommen.
Ja.
Aber man sollte viel mehr auf aber seinen
da,
Körper.
Da bin ich, aber da bin ich dann selber aus, so, übertreibe ich jetzt eh nicht und ich will jetzt auch nicht als so wehleidige Mama oder also Schwangere oder wie auch immer rüberkommen, aber im Endeffekt, es ist wurscht. Oder, ich meine, ihr denkt euch ja auch nicht als Hebammen so, jetzt kommt schon wieder
eine. Jetzt kommt die lästige Sandra.
Genau.
Ja, sicher, wenn der Kreißsaal extrem ausgelastet ist und es ist 3 Uhr in der Früh, dann würde ich mich natürlich schon freuen, wenn manche Frauen untertags zum niedergelassenen Facharzt gehen würden, ja. Aber ich würde das nicht sagen, weil schließlich habe ich Dienst und im schlimmsten Fall muss sie halt warten, weil gerade 4 Geburten gleichzeitig sind. Aber ich finde, das ist halt auch wirklich wichtig, wenn man informiert ist, wenn man einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, wenn man sich mit der Schwangerschaft auseinandersetzt, wenn man sagt zum Beispiel Blutung, ob da jetzt ein Tropferl Blut ist, was auch vom Rasieren sein könnte zum Beispiel, oder ob das wirklich eine Blutung ist, das ist halt, das muss man so objektiv betrachten können, ohne jetzt gleich in Panikmodus zu verfallen, dass man halt dem medizinischen Personal das auch schildern kann, dass wir dann einschätzen können, okay, wie dringend ist das?
Ja.
Und ich glaube, dass viele Frauen vielleicht sich mit der Situation Schwangerschaft, weil das ist ja keine Erkrankung. Wenn sie keine Vorerkrankungen haben, sind das gesunde Frauen, die schwanger sind. Aber ich muss mich halt trotzdem mit diesem Zustand Schwangerschaft beschäftigen, damit ich eine Eigenverantwortung für mich und meinen Körper übernehmen kann. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe ein ungutes Gefühl, ich möchte mir das anschauen lassen, dann kann ich mich auch nicht von einer Krankenschwester, Hebamme, medizinischem Personal, die um 3 in der Früh kurz schief schaut, lasse ich mich da nicht verunsichern, weil, weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt eigenverantwortlich die Entscheidung getroffen, dass ich hierher von mir das kontrollieren lasse. Und,
Also deshalb ganz wichtig, einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs.
Schwangerschaftsvorbereitungskurs.
Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe die Zeit gerade überlegt.
Ich habe mir gerade gedacht, okay, jetzt bin ich ganz falsch. Aber eben einen Geburtsvorbereitungskurs machen.
Und halt auch während der Schwangerschaft sich schon über die Schwangerschaft auch informieren.
Ja.
Es kann sich der Ausfluss verändern.
Ja.
Es kann dauern, bis man die Kindsbewegungen spürt. Aber wenn man sich darauf vorbereitet oder auch beim niedergelassenen Facharzt oder die Hebamme in der Schwangerschaft schon zur Betreuung hat, dann kann ich immer alles nachfragen.
Ja.
Und je früher und je mehr ich nachfrage, habe ich das Gefühl, desto mehr Eigenverantwortung kommt von den Frauen und desto besser können sie sich und ihren Körper einschätzen.
Ja.
Und desto weniger Angst haben sie vor vielen Sachen. Weil ich stelle mir das als das Schrecklichste vor, wenn ich permanent irgendwo ein Zwicken habe und nicht einschätzen kann, ah, okay, das könnte ein Mutterbandziehen sein. Ah, okay, nein, jetzt tut mir das Kreuzbein weh.
Ja.
Dann bin ich dauernd angespannt. Und diese Anspannung macht natürlich auch was mit mir.
Und durch das Wissen, also wenn man sich das Wissen dann aneignet und sich ein bisschen was durchliest, kann man halt einfach sowas auch schon, wie soll ich sagen, alleine klären, für sich selber klären und ist dann vielleicht nicht so angespannt?
Also ich habe eine Hebamme gehabt, die was mich auch schon in der Schwangerschaft betreut hat und bei der habe ich einen privaten Vorbereitungskurs gemacht. Also das hat mir irrsinnig viel geholfen, weil wenn es wirklich was gegeben hat, dann habe ich ihr zum Beispiel schnell eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, du, und sie, wie schaut es aus, was konnte es sein? Und sie war dann super lieb und sie ist echt auf mich eingegangen. Also ich habe mich damals bewusst für eine private Hebamme entschieden, weil ich gewusst habe, ich möchte da noch ein bisschen vielleicht intensivere Betreuung haben, auch was danach betrifft. Also ich wollte danach auch noch ein bisschen intensivere Betreuung, ob ich mit Moritz alles richtig mache. Und also das habe ich voll gut für mich empfunden. Du hast das ja
auch. Ja, genau, ich habe das auch bei der Lili und bei der Luisa auch gehabt.
Der Marianne, also das war...
Genau.
Ja, und ich finde das auch urwichtig, weil ich finde, eben diese ganzen Kleinigkeiten, Schwangerschaftsbeschwerden, da kann ja die Hebamme schon immer urviel helfen oder einen weiterschicken oder sagen, hey, na, das würde ich mir doch beim niedergelassenen Facharzt anschauen lassen oder geht zur Akupunktur, Kraniosakraltherapie, was auch immer. Dann unter der Geburt, entweder es gibt eben ein Belegsystem an der Klinik, wo ich das Kind kriege und ich kann sie mitnehmen oder ich habe dann eben eine Hebamme, die gerade dort Dienst hat und werde von ihr betreut. Und dann im Wochenbett betreut mich dann wieder die Hebamme, die ich in der Schwangerschaft hatte, weil eben wenn es in der Klinik ist mit dem Kind immer alles okay und dann, wenn ich nach Hause gehe, fällt der Nabel ab, dann neugeborenen Akne, was ist das? Also
Essensgenug,
genau.
Mach ich es meinem Stillen richtig.
Genau.
Und den Brustwarzen.
Ja.
Und das ist ja auch, es geht ja allen Frauen gleich. Man fühlt sich immer so, als wäre man die Einzige vielleicht, die gerade wunde Brustwarzen hat und komplett verspannt ist vom Stillen. Und ich nicht hinterherkomme mit Pumpen und Stillen und Kind wickeln.
Ja.
Aber es geht ja allen gleich. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zu den Frauen nach Hause komme und einen normalen Hausbesuch im Wochenbett mache, ich bin eigentlich, ja sicher kontrolliere ich den Fundusstand, also den Uterus, die Rückbildung bzw. das Gewicht vom Kind. Aber eigentlich sage ich eine Stunde lang durchgehend, boah, ihr macht das so super. Ich bin einfach nur da und sage, boah, na so super. Habe ich das so super zugenommen.
Meinst du das sehr ernst?
Ja, ja, na weil das sie machen ja, man macht ja alles. Man macht alles für dieses Kind. Meistens machen die Frauen und die Männer so viel, dass die Frauen auf sich selber vergessen, aber haben selber noch eine urstarke, einen urstarken Wochenfluss, haben vielleicht unter der Geburt bis zu 500 Milliliter Blut verloren. Ja. Ihr Körper produziert gerade Milch, die Brust ist prall, Hormone, genau. Und jeder kümmert sich nur ums Kind und keiner kümmert sich um die Mutter. Und ich habe das Gefühl, Hebammen sind uroft nur da, um zu sagen auch, es passt alles, ihr macht das super, vertraut drauf. Und nur diese Bestätigung auch.
Das tut gut, weil ich weiß halt, bei mir war es auch so und man hört es halt trotzdem gerade in so einer Situation, es ist ja alles neu und man fühlt sich ja trotzdem irgendwie verloren, weil einfach alles anders ist und das tut einfach so gut, wenn man dann Bestätigung kriegt, es passt alles, machst das gut. Also
ich muss jetzt kurz einen harten Cut machen, ich hoffe, es hat mir nicht besser, aber hat man bei einer stillen Geburt danach auch einen Wochenfluss?
Also natürlich dementsprechend geringer. Also der Wochenfluss kommt ja daher, dass die Stelle, wo die Plazenta an der Gebärmutter anhaftet, ist ja extrem gut durchblutet, weil da wird ja die Plazenta mit Blut versorgt, über die Nabelschnur das Kind mit Blut versorgt. Und das ist eine Wunde. Und wenn zum Beispiel in der 15., 16. Woche der Uterus so groß ist, normalerweise ist er faustgroß, dann ist natürlich die Plazenta auch dementsprechend kleiner und die verbundene Wundfläche, also die Wunde dann, in der Gebärmutter. Aber es ist schon.
Weil es ist, ich meine, ich habe eine stille Geburt und gehe im Endeffekt nicht nach Hause und sage dann, okay, was du meinst? Das habe ich mich gerade gefragt, wie ja der Körper darauf reagiert. Mhm. Ist jetzt der Körper, wie soll ich sagen, dass man einen Milchanschuss hat?
Ja, also man bekommt an der Klinik Medikamente, dass das eben nicht passiert.
Okay.
Das müsste man, also kann man auch alternativ machen. Aber in den meisten Fällen wird dann auch das Medikament dazugeben. Und
okay.
Ja, weil der Körper reagiert ja trotzdem, wenn man...
Ja, sicher.
Weil, und zusätzlich zu dem, weil diesen Babyblues im Wochenbett mit einem reifen Kind, den hat man ja auch, weil die Plazenta, sobald die Plazenta geboren wird, hat man einen extremen Hormonabfall. Mhm. Von dem Hormon hoch in der Schwangerschaft fällt man dann quasi in so ein Hormonloch. Mhm. Und das ist dann eben dieser Babyblues. Und bei den stillen Geburten, bei den Sternenkindern ist es ja auch so, die Plazenta wird geboren und die Schwangerschaftshormone, die sich eben schon aufgebaut haben im Körper, die fallen dann auch. Das heißt, diese Frauen erleiden das oder spüren das zusätzlich zu der Trauer, zu dem Verarbeitungsprozess, der gerade im Gange ist.
Ja, eben. Weil das ist auch wieder so ein bisschen naiv, weißt du, wie man, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine stille Geburt.
Ja.
Und das war es dann so auf die Art. Aber was dann noch alles kommt.
Eben, allein das, wie der Körper halt dann drauf reagiert, ist halt da.
Vergisst man dann.
Ja. Ja.
Ich würde sagen, jetzt haben wir echt lang geredet. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, ja, dass du so offen über das Thema sprichst und auch für Aufklärung sorgst.
Es war sehr informativ und trotzdem auch sehr viele Einblicke in deinen Beruf. Und
ja, ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist.
Ja, voll.
Also ich habe das, ich glaube, erst während dem Studium realisiert, dass Hebammen dann eben auch Frauen betreuen, die kleine tote Kinder auf die Welt bringen. Und jetzt, wenn ich sage, ich bin Hebamme, das Erste, was die Leute sagen, ma, so schön, so ein schöner Beruf.
Ja.
Aber in manchen Diensten wiege ich kleine tote Babys ab.
Ja.
Und das ist dann nicht so schön.
Ja.
Weil man es vielleicht oft einfach nicht weiß.
Ja. Und ich glaube natürlich, man will sich nicht so viel mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und trotzdem ist es wichtig, dass eben wenn man Töchter hat oder so, das gehört zur Aufklärung dazu. Mhm. Ich will nicht, dass meine Töchter mal in einer Illusion aufwachsen, dass ja, und dann habe ich Sex mit dem Mann, mit dem ich gern Kinder hätte und dann 2-3 Zyklen später bin ich schwanger und 40 Wochen später habe ich mein Baby und fertig.
Ja.
Da gibt es halt einfach auch noch mehr und da gibt es andere Familienkonstellationen, wo es 2 Kinder in der Familie gibt und 1-2 Kinder, die auch geboren sind, aber halt nicht in der Familie leben.
Ja.
Boah, da gibt es so viel.
Das ist ein endloses
Ding. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Auch dieser, wie du gerade gesagt hast, okay, man hat mit dem Mann Sex und dann kriegt man ein Kind, das ist ja das Nächste, oder?
Ja, das ist halt so dieser Hollywood-Paradebeispiel. Ja,
aber es ist gut. Ich finde die Folgen gut.
Ja.
Ich finde es toll, dass du da warst und mir taugt das vorher. Und wir verlinken
ein bisschen Aufklärung.
Ja, wir verlinken auch ganz wichtig deinen Podcast in die Shownotes und alle anderen wichtigen Infos.
Genau, da kannst du nochmal nachschauen. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst und
bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.